Wir blieben gestern im Kapitel 3 stehen. Ich werde heute Abend ein bisschen ausführlicher über den Rest dieses Kapitels sprechen. Ich meine, dass das passend ist für eine Stunde und so für am Abend. Da möchte ich nicht zu viel Text und zu viel verschiedenartigen Stoff mit euch durchnehmen. Wir haben festgestellt, dass in diesen 10 ersten Kapiteln von 4. Mose Gott alles ordnet. Und zwar im Blick auf seinen Wohnort, auf die Stätte, da seine Herrlichkeit wohnt, und alles stellt er dazu in Beziehung. Zunächst werden die Krieger gemustert. Und wir haben das angewendet auf uns. Ein jeder Christ, ein jeder Erlöste, mit Namen Berufene, hat den Auftrag, die Verpflichtung, die Aufgabe, das Evangelium, das Glaubensgut, die Wahrheit des Alten und des Neuen Testaments zu verteidigen. Und zwar ist das eine Aufgabe, ein Auftrag, ein Dienst, den alle gleichermaßen haben. Jeder hat diese Verantwortung. Niemand kann sagen, eines Tages sich vor Gott damit entschuldigen, ja, der Prediger hat halt so gepredigt, oder bei uns in der Gemeinde wurde das so gelehrt, oder das stand in diesem oder in jenem Blatt so. Darum habe ich das geglaubt. Jeder ist verantwortlich vor Gott für das, was er glaubt, und auch verantwortlich, Irrtum abzuweisen. Mindestens persönlich von sich zu weisen und je nachdem, je nach anderweitigem Dienst und anderweitiger Aufgabe, die er hat, im Haus Gottes auch öffentlich dagegen Stellung zu beziehen und Stellung zu nehmen. Also die Krieger, eine Aufgabe, die alle haben. Wir kommen zu den verschiedenen Aufgaben der Leviten. In 4. Mose 3 vom Vers 21 an werden uns die drei verschiedenen Familien der Leviten oder die drei verschiedenen Vaterhäuser der Leviten genannt, gezählt, und es wird jeweils ihre Aufgabe genannt. So viel haben wir gestern schon gehört, die Leviten sind Diener. Also sind solche, die durch ihren Dienst dafür sorgen, dass die Anbetung Gottes gefördert, gewährleistet und gefördert wird. Im Neuen Testament sind das die verschiedenen Gaben und Dienste, die der Herr als das Haupt des Leibes dem Leib gegeben hat. Und da haben wir es mit Verschiedenheiten der Dienste zu tun. Wohl sind wir alle Leviten, aber die Leviten haben verschiedene Aufgaben. Alle haben Gaben, alle haben einen Dienst, aber nicht alle haben den gleichen Dienst. Und wir wollen jetzt kurz diese drei Gruppen unter den Leviten miteinander durchgehen und uns dann auch einige Fragen aus dem Neuen Testament stellen bezüglich unserer Aufgabe, bezüglich unseres Dienstes. Es betete vorhin jemand, dass Gott ihm doch zeigen möchte, was seine Aufgabe, sein Dienst sein könnte. Und wir wollen uns zum Schluss diese Frage stellen: Wie können wir erkennen, womit beginnt es, dass wir erkennen können, was unsere persönliche Aufgabe, unser persönlicher Auftrag ist. Wir lesen miteinander die Verse 21 bis 26. 4. Mose 3, die Verse 21 bis 26. Von Gerson, die Familie der Libniter und die Familie der Simeiter, das sind die Familien der Gersoniter. Ihre gemusterten nach der Zahl aller männlichen von einem Monat und darüber ihre gemusterten 7500. Die Familien der Gersoniter lagerten hinter der Wohnung gegen Westen und der Fürst des Vaterhauses der Gersoniter war Eliasaf, der Sohn Lael's. Und die Hut der Söhne Gersons am Zelte der Zusammenkunft war die Wohnung und das Zelt, seine Decke und der Vorhang vom Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und die Umhänge des Vorhofs und der Vorhang vom Eingang des Vorhofs, der rings um die Wohnung und um den Altar ist und seine Seile zu all seinem Dienst. Nun, was die drei Familien der Leviten alle tun, ist, sie tragen Teile des Zeltes der Zusammenkunft. Das steht in Kapitel 4, dass sie berufen sind zu tragen. Kapitel 4, ich lese den Vers 19, Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und einen jeden Einzelnen der Kehatiter nämlich, wie der Zusammenhang deutlich macht, an seinen Dienst und an seine Traglast stellen. Dann der Vers 22 und 23, nimm auf die Summe der Söhne Gersons nach ihren Vaterhäusern, nach ihren Familien, von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren, sollst du sie mustern, alle welche in die Arbeit treten, um den Dienst am Zelte der Zusammenkunft zu verrichten. Dies ist der Dienst der Familien der Gersoniter im Dienen und im Tragen. Sie sollen tragen die Teppiche der Wohnung und so weiter. Also die Leviten trugen, nachdem die Stiftshütte abgebaut worden war, sie trugen die verschiedenen Teile der Stiftshütte durch die Wüste. Und wir haben das so allgemein formuliert, dass die Krieger die Aufgabe hatten, das Zeugnis zu bewahren, das Glaubensgut zu verteidigen. Die Leviten sind solche, die das Glaubensgut bewahren und indem sie es bewahren, durch die Zeit tragen. Das, was Gott den Aposteln gegeben hat, was die Apostel gelehrt haben, was wir von den Aposteln empfangen haben, auch vom Herrn Jesus empfangen haben, das sollen wir bewahren und durch die Zeit tragen. Bewahren, erhalten und weitergeben. Darum geht es beim Dienst der Leviten und die verschiedenen Aufgaben und Dienste, die Gott in seinen Leib gelegt hat, sorgen dafür, dass all das, was uns Gott in seinem Sohn im Evangelium geschenkt hat, bewahrt bleibt, erhalten bleibt, wirksam bleibt, dass nichts verloren geht, nichts auf der Strecke bleibt, während der Jahre, die wir persönlich durch die Welt gehen und während der Jahrhunderte, die die Gemeinde Gottes unterwegs ist, seit Pfingsten bis zu ihrem Ziel. Eine gewaltige Aufgabe. Eine hohe Berufung, ein gewaltiges Vorrecht. Und denken wir daran, die Leviten, die wurden genommen anstelle aller Erstgeburt. Also die Leviten repräsentierten vor Gott die Erstgeborenen. Wir hörten gestern, wofür Erstgeburt steht. Vorzug an Kraft, Hoheit an Macht, das Vorzügliche. Die Gemeinde wird an einer Stelle genannt, die Versammlung der Erstgeborenen. Weiß jemand wo? Die neutestamentliche Gemeinde so genannt wird. Also, Hebräer 12, Hebräer 12, Hebräer 12, da steht im Vers 23, ihr seid gekommen, zu der allgemeinen Versammlung, zu der Versammlung der Erstgeborenen. Und das sagt etwas aus über die Würde, die ein jeder Erlöster in den Augen Gottes hat. Er sieht sie an wie seine Erstgeborenen, einen jeden Einzelnen. Und wir verstehen das, wenn wir bedenken, was für eine ungeheure Aufgabe Gott uns Menschen, Staubgeborenen, solchen, von denen wir hörten, dass sie Söhne Adams sind von Natur, solchen hat er dieses in die Hand gegeben. Die Wahrheit, die seinen Sohn, die Person seines Sohnes, das Werk seines Sohnes und all ihre Ergebnisse betreffen, das sollen wir bewahren, erhalten und durch die Zeit tragen. Was für ein gewaltiges Vorrecht. Was für eine hohe Berufung. Wie hat uns doch Gott damit gewürdigt? Jetzt Gerson. Wofür steht der Dienst der Gersoniter? Die Gersoniter mussten die Wohnung tragen, Vers 25, die Hut der Söhne Gersons am Zelt der Zusammenkunft war, die Wohnung und das Zelt, seine Decke und der Vorhang vom Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und die Vorhänge des Vorhofs, also all die Dinge, die man von außen sieht. Das Zelt mussten sie tragen, das eigentliche Zelt. Nun ist dieses Zelt ganz deutlich und ohne Widerspruch ein Hinweis auf die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Dass dem so ist, macht das Johannesevangelium ganz deutlich, Johannes Kapitel 1, Vers 14. Dort steht dieser berühmte Vers, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Nun, im griechischen Text steht für Wohnen ein sehr besonderes, ein bemerkenswertes Wort. Und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. So steht. Also, das Zelt, also das Äußere, was man sah an der Stiftshütte, ist ein Hinweis auf Gott, der in Menschengestalt unter uns erschienen ist und unter uns gewohnt hat. Und das haben die Menschen wahrgenommen. Ob sie daran glauben oder damals daran glaubten, dass dieser wahrhaftig der Sohn Gottes war oder ist, ist eine andere Frage. Aber dass Jesus Christus hier unter uns gelebt hat, das haben die Menschen wahrgenommen, haben sogar Historiker am Rande vermerkt und daran glauben auch die Gottlosen bis heute. Das kann man sehen. Auch den Vorhof, das ist das, was man von außen sieht. Und Gerson hat nun die Aufgabe, das zu tragen, was man von außen sehen kann, was auch die Außenstehenden, wenn sie sich nahten diesem Lager, dann konnten sie das von außen wahrnehmen. Und so scheint es mir, dass der Dienst Gersons der ist, den besonders der Evangelist hat, der die Wahrheit über die Menschwerdung des Sohnes Gottes und alles, was das für den Menschen bedeutet, präsentiert, verkündigt. Und denken wir nicht, das sei eine kleine Sache, sondern eine gewaltige Sache, das den Menschen zu sagen, Gott wurde Mensch. Und damit hängt natürlich auch zusammen, dass der Evangelist an der vollkommenen Gottheit Jesu Christi, an seiner vollkommenen Menschheit festhält, sie bezeugt, sie verkündigt. Die Gersoniter trugen den Vorhof. Nun, wie war der Vorhof beschaffen? Aus was für einem Material? Aus was für einem Werkstoff? Das ist ein bisschen ein wärmeres Wort. Aus was für einem Werkstoff? Der Vorhof? Büssus. Ja, Büssus. Was ist das, Büssus? Leinwand. Auf alle Fälle weiß. Weiße Leinwand, weiß. Manche sagen, das sei ägyptische Baumwolle, auf alle Fälle weiß. Nun, wovon spricht weiß in der Bibel? Ja, Reinheit,
Heiligkeit. Und das ist doch bemerkenswert. Und daran, das hätten wir vielleicht nicht erwartet und vermutet, das erste, den ersten Eindruck, den ein Fremdling bekam, wenn er diesem Lager nahte und nachher dieses Zelt sah, war Abgrenzung. Da war irgendetwas, das ihm zeigte, da kannst du nicht einfach vorbei. Und was ist es, das den Menschen trennt von der Gegenwart Gottes? Warum kann der Mensch nicht sich einfach so nahen? Weil Gott heilig ist. Die Heiligkeit Gottes verwehrt dem Menschen den Zugang zur Gegenwart Gottes. Und wir sollten das vielleicht neu in Erinnerung rufen, dass das zur Aufgabe des Evangelisten gehört, die Heiligkeit Gottes, die heiligen, gerechten Forderungen Gottes zu verkündigen. Das wird sehr wenig getan heute. Was mich betrifft, also was bei mir die Wiedergeburt, die Errettung bewirkte, das war ein immer stärkerer Eindruck von den Forderungen Gottes an mich, von seiner Heiligkeit und dass ich dem nicht genüge. Es ist bekannt, dass John Wesley, dass eine seiner am meisten und mit dem größten Nachdruck verkündigten Themen die Heiligkeit Gottes war. Und doch war er ein Evangelist. Er verkündigte die Heiligkeit Gottes. Er zitierte Vers aus dem 3. Mosebuch. Thou shalt be holy, for I am holy. Du sollst heilig sein, denn ich bin heilig. Und hat die Heiligkeit Gottes, die Wahrheit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes verkündigt. Und es kamen Hunderte, Tausende von Menschen dadurch zum Glauben, wurden ihrer Sündhaftigkeit überführt, wurden ins Licht der Gegenwart Gottes gestellt und beugten sich so vor Gott. Und vergessen wir nicht, dass der Herr Jesus als erstes verkündigte, tut Buße. Nun, warum muss man Buße tun? Weil man sündig ist, verdreht ist, verkehrt ist, voller Bosheit vor einem gerechten Gott. Das war auch die Botschaft der Apostel, sie haben Buße verkündigt. Und ich meine, dass der Evangelist durch seinen Dienst die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes so verkündigt, dass der Mensch in die Gegenwart Gottes, ins Licht Gottes gestellt wird. Und dann geschieht das, was in Psalm 90 steht, das, was Mose betet. Er sagt, unser verborgenes Tun hast du vor das Licht deines Angesichts gestellt. Zu Weiß sollten wir vielleicht noch diesen Vers lesen, Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen, weißen Thron. Warum ist dieser Thron weiß? Weil er von der unbeugsamen Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes zeugt. Und das gehört zur Botschaft des Evangelisten. Wir sind es dieser Welt schuldig, die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes zu präsentieren und zu verkündigen und zu bezeugen. Natürlich nicht nur der, der jetzt im engeren Sinn ein Evangelist ist, sondern alle von uns, die wir uns an diesem Bekenntnis, an diesem Zeugnis beteiligen. Ich möchte noch einige Details sagen, die das weiter unterstützen, dass es hier wohl um diesen Dienst geht, um das Verkündigen Gottes und dessen, was Gott getan hat in seinem Sohn der Welt gegenüber. Der Name Gersohn, abgeleitet vom hebräischen Verb Garash, und das heißt so viel wie erobern, also es geht darum, zu erobern, zu gewinnen, Menschen zu gewinnen. Garash, Gersohn, heißt ungefähr so viel wie Eroberung. Er lagert gegen Westen. Westen heißt, aus israelitischer Sicht, Meerwert. Auf Hebräisch heißt Westen Meerwärts, Yamma. Meerwärts, weil im Westen für Israel das Meer war. Und wir können hier sicher einen Hinweis darauf sehen, das Zeugnis Meerwärts, also gegenüber dem Meer, der Masse der Völker und der Menschen. Das Meer steht ja in prophetischer Sprache oft für die Masse der Völker und der Nationen. Jesaja 17. Das ist ja das Arbeitsfeld des Evangelisten. Wir stehen mittendrin im Arbeitsfeld und haben um uns herum das Meer, in das wir das Netz auswerfen. Jesaja 17, 12 und 13, wehe dem Getümmel vieler Völker, wie das Brausen der Meere brausen sie, wie das Rauschen und dem Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Die Völker werden mit dem Meer verglichen. Ja, das war Jesaja 17, 12. Und oft ist es hilfreich und interessant, die Namen zu beachten, auch die Namen, die im Vers 24 vorkommen. Man kann die Namen nicht immer deuten und manchmal werden ein bisschen fantasievolle Deutungen geboten. Man muss da auch zurückhaltend sein im guten Sinn. Aber das Neue Testament gibt uns ein ganz eindeutiges Beispiel dafür, dass wir Personennamen und Ortsnamen deuten sollen und dass die eine Botschaft enthalten. Wer könnte ein Beispiel nennen? Also ich denke an ein Beispiel. Wo ein Personenname und ein Ortsname genannt wird und beide Namen werden übersetzt und es wird dort ganz deutlich gemacht, in diesen Namen wird ausgedrückt, was diese Person repräsentiert. Richtig, Melchisedek, König von Salem. Ja, Hebräer 7. Und dort wird der Name übersetzt. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit, sodann König von Salem, das ist des Friedens. Also der Ort Salem und der Name Melchisedek sind nicht zufällig, nicht beliebig, haben eine Bedeutung. Hebräer 7. Vers 2. Welchem auch Abraham den Zehnten zuteilte von allem, der erstlich verdolmetscht, König der Gerechtigkeit heißt Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Sodann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Salem bedeutet Frieden. Also, diese beiden Namen in 4. Mose 3, Vers 24. Der Fürst der Gersoniter war Eliasaph. Und Eliasaph heißt Gott hat ihn zugetan. Oder Gott tut hinzu. Und das geschieht ja durch das evangelistische Zeugnis. Dadurch tut Gott hinzu. Sohn des Lael, und Lael heißt für Gott. Und das ist ja genau das, was der Evangelist will, und das auch wir wünschen, wenn wir evangelistisch arbeiten. Wir wollen Menschen nicht für uns gewinnen, für unsere Gruppe oder für irgend so etwas oder für unsere Ideologie, sondern wir wollen Menschen gewinnen für Gott. Für Gott. Und ich hoffe, dass wir auch dieses Herz haben, dass wir in Menschen, die wir für den Herrn gewinnen, auch erwarten und hoffen, dass sie Knechte und Mägde Gottes werden. Die für ihn leben wollen. Also für Gott. Dann hat ferner der Gersonit das Tor zum Vorhof. Es gibt nur eine Öffnung in diesem Vorhof. Der ist von allen Seiten abgeschlossen. Abgeschlossen und zunächst abweisend. Die Heiligkeit Gottes schließt den Sünder von seiner Gegenwart aus. Es gibt aber ein Tor. Ein Tor. Eine Öffnung in diesem Vorhof. Und dieses eine Tor ist der Herr Jesus. Und diesen Weg, auf dieses Tor, weist eben der Evangelist hin. Es gibt eine Möglichkeit, dass du, obwohl Gott heilig ist und du ein Sünder bist, dass du dennoch in die Gegenwart Gottes treten kannst. Durch dieses Tor. Nun, ich kann jetzt nicht näher auf Einzelheiten eingehen, aber das Tor selbst, wie es aussah, aus welchen Farben, aus welchen Werkstoffen es bestand, sind alles Hinweise auf die Person des Herrn Jesus. Und ich denke, wir sollten uns nicht schämen, vor Menschen auch von der Schönheit des Herrn zu reden. Wie schön er ist. wie ergreifend, wie faszinierend, wie unvergleichlich er ist. Die verschiedenen Seiten seiner Person, davon reden zu den Menschen. Das tut der Evangelist, das evangelistische Zeugnis, worin es besteht. Aber wir sollen ja die evangelistische Wahrheit nicht nur bewahren und erhalten, also nicht nur daran festhalten, sondern sie auch verkündigen, es auch tun, wie wir lesen in der Apostelgeschichte. Und es ist eine sonderbare Sache. Es gibt Menschen, die denken, ja, ich bin Lehrer, mein Dienst ist Lehrer, ich habe einen Lehrdienst, also ich bin kein Evangelist. Und die denken, sie müssen dann nicht evangelisieren. Wem gab der Herr Jesus den Missionsauftrag? Wem sagte er, ihr sollt meine Zeugen sein? Den Aposteln, den 11 Aposteln. Und sie waren gewiss alle größere Lehrer als an jeder heute lebende Lehrer. Und sie waren nicht zu schön dazu, um den Menschen die Botschaft der Buße, der Bekehrung des Evangeliums zu sagen. Ich denke auch, ich weiß nicht, in welchem Buch Watchman Nee das schreibt, wenn wir irgendwann einmal meinen, wir seien geistig so weit, dass wir nicht mehr evangelisieren müssten, sind wir tief gefallen. Müssen wir Buße tun. Ich bin dankbar für die Vorbilder, die ich diesbezüglich in Pakistan und in Indien hatte. Ich kam zum Glauben durch ganz einfache Leute. Das Werkzeug, das der Herr zur Hauptsache gebrauchte, um mich zum Herrn zu bringen, war ein Mann, der konnte nicht einmal lesen, war ein Analphabet. Aber was er konnte, war, er konnte beten und er hat ein ungeheuer gutes Gedächtnis. Einfach durch Dasitzen und Hören, wie andere aus der Bibel lasen in den Zusammenkünften, konnte der Hunderte und Hunderte von Bibelstellen. Und er hat das Evangelium so verkündigt, dann ist er da gestanden und dann hat er immer den Vers gesagt und jemand soll ihn lesen. Und ließ die Leute lesen, hat gesagt, liest du das, das, liest du das und das. Und der Mann war, wie gesagt, ein Stotterer. Wenn der mit einem geredet hat, dann sagt er, wie geht es dir? Geht es dir gut? Freut mich. So hat er geredet. Wenn er aber evangelisiert, also das Evangelium verkündigt hat, hat er fließend gesprochen. Und der Mann konnte wirklich beten. Er konnte wirklich beten. War ein Beter und das waren ganz einfache Leute und ich wohnte bei diesen Leuten etwa 3 Monate und die sind jeden Tag, nachdem Feierabend war, kamen nach Hause um 5, 6 Uhr von der Arbeit, dann haben die sich zusammengetan, gebetet und dann gingen die in ein Dorf und haben dort Leute eingeladen und das Evangelium verkündigt. Abend für Abend für Abend für Abend. Und sonntags haben sie sich versammelt, um den Herrn anzubeten, im Brechen des Brotes, im Trinken des Kelches seinen Tod zu verkündigen, das Wort zu lesen, zu lehren, sich gegenseitig zu erbauen im Glauben. Als ich dann nach Indien kam, merkte ich, dass das dort genau das Gleiche war. Also die Geschwister, die sich dort versammelten, sonntags, das war ganz normal. Man kam so ungefähr um 9 Uhr zusammen, 3, 4 Stunden zusammen. So lange dauerten gewöhnlich die Gottesdienste, hat dann gemeinsam gegessen und nachher ging immer die ganze Gemeinde am Sonntagnachmittag auf die Straße und hat evangelisiert. Also das Evangelium verkündigt, das ist Aufgabe und Auftrag aller Gläubiger, auch wenn wir nicht alle im engeren Sinn Evangelisten sind. Und es ist auch so, ich sage das als jemand, der hauptsächlich einen Lehrdienst tut, das Evangelisieren, das evangelistische Arbeiten befruchtet auch den Lehrdienst ungemein. Auch die Dinge, die wir sonst in der Versammlung lehren, einander lehren, Dinge, die die Welt nicht sieht und kennt, werden uns kostbarer und teurer und vor unseren Augen größer, wenn wir auch in der Berührung mit Menschen in der Welt stehen und ihnen den Herrn bezeugen. Also so viel zu diesem Dienst der Gersoniter. Dann die Kehatiter, Verse 27 bis 32. Und von Kehat, die Familie der Amramiter und die Familie der Jitzhariter und die Familie der Hebroniter und die Familie der Usieliter, das sind die Familien der Kehatiter, nach der Zahl aller Männlichen, von einem Monat und darüber, 8.600, welche der Hut des Heiligtums warteten. Die Familien der Söhne Kehats lagerten an der Seite der Wohnung gegen Süden. Und der Fürst des Vaterhauses der Familien der Kehatiter war Elizaphan, der Sohn Ussiels. Und ihre Hut war die Lade und der Tisch und der Leuchter und die Altäre und die Geräte des Heiligtums, mit welchen man den Dienst verrichtet, und der Vorhang und dessen ganzer Dienst. Und der Fürst der Fürsten Levis war Eleasar, der Sohn Aarons, des Priesters. Er war Aufseher über die, welche der Hut des Heiligtums warteten. Nun, die Dinge, die Kehat tragen musste, das waren die Lade, der Tisch, der Leuchter, die Altäre. Wieso Altäre? Welche Altäre? Brandopferaltar im Vorhof und der Räucheraltar im Heiligtum. Die Altäre und die Geräte des Heiligtums. Also die Kehatiter, die trugen Dinge, die kein Mensch je sah. Auch sie sahen diese Dinge nicht. Denn bevor sie sie tragen durften, wurden sie eingepackt. Das steht in Kapitel 4. Also die Priester haben die nur gesehen. Es gibt Dinge, die die Welt nie sieht, die der ungläubige Mensch nie erkennen, nie davon was hören wird, nie begreifen wird, nie einen Einblick tun wird. Und das sind die Dinge, mit denen sich die Kehatiter befassen. Die sie tragen, die sie bewahren, die sie erhalten. Und ich meine, hier geht es besonders um den Dienst der Lehre. Der Lehre der Gedanken Gottes, die Gedanken, die Gott den Seinigen entfaltet, wo er zu den Seinigen spricht über die verschiedenen Herrlichkeiten seines Sohnes. Die Geheimnisse, die er uns geoffenbart und enthüllt hat, Dinge, die verborgen sind, die die Welt nie sieht. Und wenn wir uns anschauen, worin diese Dinge bestehen, dann bekommen wir einen guten Eindruck davon, welches die großen Gegenstände sind dieser Geheimnisse Gottes, die Lade. Die Lade, wer weiß, aus welchen Werkstoffen die Lade gemacht war? Aus Holz und Gold. Holz und Gold. Hinweis auf die zwei Naturen des Herrn Jesus. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Und das ist wohl das Wichtigste, die Lehre des Christus. So sagt Johannes im zweiten Johannesbrief. Die Lehre des Christus, seine Natur, seine wahre Menschheit, seine wahre Gottheit, seine ewige Gottessohnschaft, seine Menschwerdung, seine sündlose Menschheit, seine vollkommene Gottheit, all das sind Wahrheiten, die wir zu bewahren, zu erhalten und weiterzugeben haben. Auch zu verteidigen haben, natürlich. Denn gerade diese beiden Dinge sind angegriffen worden im Lauf der Jahrhunderte beständig. In der Bundeslade waren die Tafeln des Gesetzes. In Psalm 40 sagt der Psalmist durch den Geist Gottes, es ist der Geist Christi, der durch ihn spricht, dass er das Gesetz Gottes in seinem Herzen hat. Psalm 40, Vers 8, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Der Herr Jesus war der einzige Mensch, der Gott vollkommen untertan war, der ihm vollkommen gehorsam war in allem. Nun, die Lehre ist ja etwas, wenn ich vorhin sagte, die Evangelisation, das Evangelisieren ist etwas, das die Lehre befruchtet. So ist es umgekehrt auch so, das Lehren gibt der Evangelisation und dem Evangelisten Substanz. So ergänzt einander, greift ineinander hinein. Und darum ist es so schade Und darum werden wir arm, wenn wir Spezialisten werden, wenn man Gruppen nur von Evangelisten bildet und Ausbildungsstätten und Evangelisationsteams, wo man nur evangelisiert. Das Anliegen ist sicher gut und recht, aber das merkt jeder, der so etwas macht, mit der Zeit, dass man die Substanz langsam verliert. Und darum braucht auch der Evangelist, und hoffentlich bekommt er das in der örtlichen Versammlung, Lehre, Substanz, die ihm immer wieder die Herrlichkeit des Sohnes Gottes vor Augen stellt, die Gott ihm enthüllen kann. Und das füllt sein Herz, und mit seinem vollen Herzen kann er so, wie es der Mensch in der Welt verstehen kann, ihm mitteilen, ihm verkündigen. Natürlich nicht alles. Also die Bundeslade, dann der Tisch mit den Schaubroten, mit den 12 Broten. Die 12 Zahl erinnert natürlich an die 12 Stämme Israels. Also muss das etwas zu tun haben mit dem Volk Gottes. Die Brote. Das Brot ist aber auch ein Hinweis auf den Sohn Gottes. Er ist das wahre Brot, das aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist und den Menschen das Leben gibt. Dieser Schaubrottisch zeigt uns, dass das Volk Gottes, seine Erlösten mit dem Christus Gottes, eins gemacht worden sind. Christus ist das Brot und wir sind auch das Brot. Er ist das Brot, Johannes 6, das aus dem Himmel gekommen ist. Johannes 6, Vers 33, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Und wir sind auch das Brot, 1. Korinther 10. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Und so zeigt uns der Schaubrottisch, dass das Volk Gottes mit dem Christus Gottes eins gemacht worden sind. Und der Schaubrottisch soll uns zeigen, wie der Sohn Gottes die Seinen vor Gott präsentiert. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Hebräer Kapitel 2. Nun, diese Gedanken, wenn sie unser Herz, unser Gemüt erfassen, dann lassen sie uns etwas begreifen von der unvorstellbar hohen, herrlichen Berufung, die uns in Christus gegeben ist, was Gott gemacht hat. Und das wollen wir bewahren, erhalten, nicht preisgeben. Durch die Zeit tragen. Dann, was trugen sie mehr? Den Leuchter. Schlagen wir dazu auf 4. Mose 8. 4. Mose 8. Verse 1 bis 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und sprich zu ihm, wenn du die Lampen anzündest, so sollen die 7 Lampen gerade vor dem Leuchter hinscheinen. Und Aaron tat also, er zündete seine Lampen an, dass sie gerade vor dem Leuchter hinschienen, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und dies war die Arbeit des Leuchters, getriebene Arbeit von Gold, von seinem Fuße bis zu seinen Blumen, alles war getriebene Arbeit. Nach wie der Herr dem Mose gezeigt hatte, also hatte man den Leuchter gemacht. Der Leuchter aus Gold ist der Sohn Gottes, nicht das Licht der Welt, denn er wird ja eben nicht gesehen in der Stiftshütte. Dort nimmt die Welt ihn nicht wahr, sondern es ist der verherrlichte Herr in der Gegenwart Gottes. Und es sind die Lampen, die mit Öl gefüllt sind, die diesen Leuchter beleuchten. Und davon hat Walter gesprochen. Was tut der Heilige Geist? Er zeigt uns die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. die Herrlichkeit des Herrn, dessen, der jetzt erhöht ist, zur Rechten Gottes. Und dann, Kapitel 3 wieder, Vers 31, die Altäre, der Brandopferaltar, spricht vom Tod des Herrn Jesus. Was sein Tod bedeutet als Sündopfer, ist er unserer Sünden wegen zum Fluch gemacht worden. Das Gericht Gottes hat ihn verzehrt. Als Friedensopfer ist er der, der durch seinen Tod Frieden gemacht hat, Frieden gebracht hat. Wir haben aufgrund seines Todes Frieden mit Gott. Römer 5,1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit, in welcher wir stehen. Der Brandopferaltar spricht aber auch davon, dass der Herr Jesus kam, um sich selbst Gott zu opfern, um durch sein Leben und besonders durch seinen Tod Gott zu verherrlichen. Davon spricht der Dienst der Kehatiter, und das ist der Kern, das Herz der Lehre dessen, was die Lehrer im Haus Gottes lehren. Der Brandopferaltar, dann der Räucheraltar, Räucherwerk, die Wohlannehmlichkeit Christi in der Gegenwart Gottes, weil er es ist, der sich für uns verwendet, werden wir sicher bewahrt, weil der Sohn Gottes dem Vater vollkommen wohlgefällig ist, darum erhört er ihn alle Zeit. Das ist so, wie wenn mein Sohn Samuel kommt und mich etwas fragt, dann ist das etwas anderes, als wenn ein Fremder kommt und etwas fragt. Ist ganz klar. Ich kenne ihn, und weil er mein Sohn ist, höre ich auf ihn. Natürlich, nicht jeden Wunsch erfülle ich ihm, aber ihr versteht, was ich damit sagen will. Der Räucheraltar spricht von der Wohlannehmlichkeit Christi vor Gott. Er ist es, der als unser Sachwalter, als unser Hoherpriester sich für uns vor Gott verwendet. Das ist der Dienst der Kehatiter. Was Kehat bedeutet, weiß ich nicht. Dann Vers 30. Wir können aber diese beiden Namen, die sind absolut durchsichtig. Der Fürst des Vaterhauses der Familien der Kehatiter war Elizaphan. Und das heißt, Gott hat verborgen. Elizaphan, Gott hat verborgen. Und darum geht es ja tatsächlich bei diesem Dienst der Kehatiter. Ussiel heißt, meine Stärke ist Gott. Und das ist ja schon etwas Bemerkenswertes. Das ist ja für den Ungläubigen, für den Außenstehenden völlig unverständlich. Ja, ja, meine Stärke ist Gott. Ich meine, das sei so ein Placebo, dass wir uns immer so einreden. Ja, ja, Gott macht schon alles gut und so. Und das einfach so ein psychologischer Trick sei. Nein, es ist so. Der unsichtbare Gott, den die Welt nicht sieht, er ist unsere Stärke. Das ist etwas Großartiges, dass wir in dieser Welt mit all ihren Wechselfällen, mit ihren Erschütterungen, in allem Taumel des Zeitgeschehens, dass wir beständig Zuflucht haben zu diesem unsichtbaren Gott. Und wie wir es erleben, dass er wahrhaft unsere Stärke ist. Wir können uns bei dem bergen, den die Welt nicht sieht. Ja, und mehr noch, ihn, den die Welt nicht sieht, ihn können wir anrufen, und er handelt in die Zeit hinein. Also dieser unsichtbare Gott, der ist unsere Stärke. Dann der Dienst Meraris und seiner Familien. Von Merari, die Familie der Machliter und die Familie der Muschiter, das sind die Familien Meraris.
und ihre Gemusterten nach der Zahl aller Männlichen von einem Monat und darüber 6200. Und der Fürst des Vaterhauses der Familien Meraris war Zuri El, der Sohn Abichajils. Sie lagerten an der Seite der Wohnung gegen Norden. Und die Hut der Söhne Meraris war die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Füße und alle ihre Geräte und ihr ganzer Dienst und die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Füße und ihre Pflöcke und ihre Seile. Der Dienst Meraris war es, die Dinge zu tragen, die dem ganzen Bau Festigkeit geben, die Bretter. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal, nachdem ich zum Glauben gekommen war, 2. Mose las, und mein erster Eindruck von der Stiftshütte war, dass das eine ganz klapperige Hütte war, Bretter und so. Und man bekommt gern diese Vorstellung, Brett ist ein bisschen eine unglückliche Übersetzung, denn es waren einfach vierkantige Säulen, kann man fast sagen, die nebeneinander standen, einander geschlossen. Die waren also sehr dick, die waren breit, die waren anderthalb Ellen breit, 75 Zentimeter, 10 Ellen hoch, aus Akazienholz, mit Gold überkleidet. Und die standen dicht nebeneinander, hatten silberne Füße und 5 Riegel, die durch sie hindurchging, und das gab der ganzen Sache eine unerhörte Stabilität, eine Standfestigkeit. Und ebenso die Säulen des Vorhofs, die waren miteinander verbunden durch Querstangen und hatten Seile und Pflöcke. Und durch diese Querstangen und durch diese Seile standen auch die unerschütterlich. Also das sind die Dinge, die dem ganzen Bau Festigkeit geben und die Dinge zueinander in Beziehung setzen. Die stehen nebeneinander, sind miteinander durch Riegel verbunden. Die Säulen des Vorhofs stehen, sind durch Querstangen verbunden. Also das, was dem ganzen Zusammenhalt und Festigkeit gibt, das trugen die Merariter. Nun, welchem Dienst entspricht das in der neutestamentlichen Gemeinde? Also wir haben gehört vom evangelistischen Dienst, wir haben gehört vom Lehrdienst. Und welchem Dienst entspricht das? Das, was im ganzen Bau Zusammenhalt und Festigkeit gibt. Zusammenhalt gibt. Gemeinde. Bitte? Gemeinde. Ja, die Gemeinde ist ja der Bau. Die Bretter, die zusammenstehen, das sind die Erlösten. Die Säulen des Vorhofs, das sind die Erlösten, die stehen zusammen festgeschlossen. Und was ist es, dass das Zusammenstehen, die Verbundenheit der Erlösten untereinander festigt, fördert, erhält und bewahrt? Welcher Dienst? Der Hirtendienst, ja. Der Hirtendienst. Die Ermunterung, die Ermahnung, die Zurechtweisung, der Zuspruch, der Hirtendienst. Es ist ja gut, dass wir nicht wählen dürfen, welchen Dienst, welchen Auftrag wir haben. Aber dennoch, wir haben von allem etwas. Jeder Gläubige ist ein Stück weit ein Evangelist, ein Stück weit auch ein Lehrer. Denn wenn wir das Evangelium den Ungläubigen verkündigen, lehren wir auch. Und wir belehren und lehren auch einander, auch wenn wir nicht im engeren Sinn einen Lehrdienst tun. Also sind alle ein Stück weit Lehrer und alle auch ein bisschen Hirten, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Aber Hirte im engeren Sinn ist jemand, der das besonders und mit besonders großem Nachdruck und mit besonders viel Zeitaufwand tut, den Zusammenhalt der Geschwister fördern. Übrigens eine ganz erstaunliche Sache. John Nelson Darby gilt ja gemeinhin als ein Lehrer. Der war ein Lehrer, ein großer Lehrer. Und man denkt, durch das, was er lehrt und durch seine Schriften, lehrhaften Schriften, habe er am meisten Wirkung gehabt. Er sagte einmal, jemand, als er schon ziemlich alt war, dass er davon überzeugt ist, dass der Dienst, der am meisten Auswirkungen gehabt hat und am meisten zum Segen des Volkes Gottes gedient hat, den er tun konnte, das war der persönliche Besuch von Geschwistern. Das ist Hirtendienst. Nun, Hirtendienst ist ein schwerer Dienst. Vielleicht können wir sagen, der schwerste. Entsprechend der Name Merariter, Marar heißt bitter sein. Das Verb Marar, bitter sein. Und ich meine das nicht so viel jetzt fürs menschliche Gemüt Bitteres bringt, wie wenn man sich mit widerspenstigen, undankbaren Geschwistern beschäftigen muss. Bitte? Aber wir sehen hier im Vers 35 in den Namen der Fürsten, der Fürst des Vaterhauses, der Merariter hieß, Zuri-El. Und das heißt, Gott ist mein Fels. Also er, der durch seinen Dienst Festigkeit gibt, weiß selbst um den, der ihm Festigkeit gibt. Ich stehe auf Gott als meinem Felsen. Und ohne diese Festigkeit in Gott ist man überfordert. Ist man überfordert, wenn man einen Dienst der Ermunterung und der Ermahnung und der Zurechtweisung tun muss. Und Abichail heißt ungefähr, ein bisschen salopp übersetzt, mein Vater ist reich. Ja, Chayil heißt ökonomischer, aber auch anderweitiger Reichtum. Einfach Zugang zu Geld und zu Macht ist Chayil. Ein Ish Chayil, ich glaube, so wird der Vater von Saul genannt, ist ein vermögender, ein wohlhabender Mann. Und bei Gott haben wir wirklich alles, was wir brauchen, um auch diesen Dienst zu tun. Er ist wahrhaftig reich. Reich an Ermunterung, reich an Stärkung, reich an Erquickung. Seine Schatzkammern werden nie erschöpft sein. Und das ist besonders dem Merariter Trost und Erquickung, das zu wissen. Ja, denn es ist ja erfahrungsgemäß so, dass, das wisst ihr selber, wenn man das Evangelium verkündigt und Menschen zum Herrn führen darf, ist es große Freude. Und Ungläubige sind meistens nicht so schwierig, mit ihnen umzugehen. Ja, man nimmt das ja für gegeben an, dass sie entweder glauben oder nicht glauben und dumme Sprüche klopfen. Und irgendwie, natürlich tut es uns leid, aber es schmerzt uns nie so sehr, wie wenn Gläubige widersprechen und widerborstig sind und eigensinnig. Das ist viel bitterer. So meine ich, dass der Evangelist durch seinen Dienst direkt mehr Anlass hat, sich zu freuen. Aber der Merariter kennt seine Festigkeit und hat seine Freude in Gott selbst. Abichail, mein Vater ist reich. Nun, ich wollte hier noch etwas sagen. Sie lagerten an der Wohnung gegen Norden. Von Norden bricht das Unglück herein. Ja, ja, das ist in der Sprache der Propheten. Jeremia sagt das. Von Norden kommt das Unglück. Und vielleicht ein Hinweis darauf, dass er durch seinen Dienst auch die Angriffe, die von innen her auf das Zeugnis lanciert werden, dass er solche Angriffe erkennen und abwehren muss. Bitte? Ja, das ist ja Norden. Mittag ist Süden, Mitternacht ist Norden. Morgen ist Osten und Abend ist Westen. Nun, wir haben das ganze Bild vor uns und wir sollten uns das einmal vor Augen führen. Und da sehen wir, wie, wenn das Abbild schon so schön ist, oder das Bild schon so schön ist, wie herrlich muss in den Augen Gottes und nach seinen Gedanken die Versammlung Gottes sein. Er wohnt in ihrer Mitte. Und sein Haus ist umgeben von solchen, die seine Wohnung verteidigen. Und dann enger herum lagern, zu drei Seiten, seine Diener und dann gegen Osten seine Priester. Und alles spielt zusammen damit der Gott, der dieses Volk erlöst hat, in ihrer Mitte wohnen kann und damit sein Volk ihm nahen kann und ihn anbeten kann. Das Großartiges. Die Leviten insgesamt durch ihren Dienst, durch evangelistische Arbeit, durch lehrhaften Dienst, durch Dienst der Ermunterung und der Ermahnung, sie sorgen dafür, dass die Priester Gott nahen können und ihm dienen können. Ich möchte einige Verse lesen, die das in neutestamentlicher Sprache umschreiben, was die Leviten tun. Also was ihr Tragen dieser verschiedenen Geräte der Stiftshütte, was das neutestamentlich bedeutet. 2. Timotheus 1, Verse 13 und 14. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast im Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also bewahren. Und weitergeben. Bewahren und weitergeben. 2. Timotheus 2, Verse 1 und 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, die tüchtig sein werden, andere zu lehren. Das ist das, was die Leviten tun. Bewahren und geben weiter. Die Leviten hatten ja Söhne, die zogen sie heran und die übernahmen nachher ihren Dienst. Dann 2. Timotheus 4, Verse 1 und 2. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der da richten wird, Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reiche, predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Hier ist sicher gemeint beides, das evangelistische Lehren, Verkündigen, Predigen und auch das lehrhafte Verkündigen und Predigen. Und das so lange, bis der Herr kommt. Vers 5, sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. Das ist ein guter Vers. Vollführe deinen Dienst. Und mit dieser Aufforderung möchte ich verbinden einige letzten Gedanken zu dieser Frage, die uns immer wieder bewegt. Wie kann ich meinen Dienst erkennen? Ich will ihn gern vollführen. Was ist mein Dienst? Vollführe deinen Dienst. Ich bin davon völlig überzeugt, dass wir unseren Platz finden werden und unseren Dienst finden werden, wenn wir ganz einfach bereit sind, unser Leben dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Wenn die Bereitschaft da ist, für ihn zu leben, für seine Absichten zu leben, sein Leben, seine Zeit, seine Energie für seine Interessen auszugeben. Wenn das dein Wunsch und dein Wille ist, wenn du in Hingabe lebst, dann wird sich mit der Zeit dein Dienst zeigen, welcher er ist. Es wird sich zeigen, wo du vom Herrn besondere Gaben hast. Es wird sich bestätigen, Brüder werden das dir bestätigen können, Geschwister werden es bestätigen können, du wirst deinen Dienst finden. Ich möchte zwei Stellen dazu aufschlagen. Römer 12. Römer Kapitel 12, es ist bekannt, dass in den Versen 4 bis 8, das ist eine der Aufzählungen der verschiedenen Gaben, der verschiedenen Dienste, aber wir müssen das lesen, was einleitend steht, nämlich die Verse 1 und 2. Und das ist der Schlüssel. Wenn du die Verse 1 und 2 ernst nimmst, dann wirst du die Verse 3, 4 und folgende mit der Zeit, wenn die Zeit da ist, auch verstehen. Sonst nicht. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber
darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Nun, das ist eine immer wieder vor dem Herrn zu erklärende Absicht. Ich will mich dir hingeben. Wie jemand einmal sehr treffend gesagt hat, dass das Problem mit dem lebendigen Opfer ist, dass es schnell vom Altar herunterkriecht. Ja, weil es lebendig ist. Und darum ist es etwas, das wir immer wieder erneuern. Aber irgendwann einmal muss grundsätzlich diese Bereitschaft da sein. Ich will nichts für mich. Ich will nichts, wirklich nichts für mich. Ich will für dich leben. Irgendwann einmal musst du das vor Gott in seiner Gegenwart mit allem Ernst sagen. Und wenn du das einmal getan hast, dann wird dich der immer wieder daran erinnern. Er wird dich dann nicht in Ruhe lassen, kann ich dir versprechen. Und in einem Gewissen wirst du immer wieder daran erinnert werden und dann sagst du, ja Herr, da bin ich. Ich gebe mich dir hin. Und wenn du so lebst, dann wird dein Denken von Gott umgestaltet werden. Dein Denken wird immer mehr von den Gedanken Gottes, von den Absichten Gottes, von den Interessen Gottes ergriffen werden. Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens oder eures Sinnes. Dass ihr prüfen mögt, und dann werden wir prüfen, was der Wille Gottes besonders für mich ist. Dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und dann redet Paulus von den Gaben und Diensten. Und das ist der Weg. Und alle anderen Wege, das sind menschliche Methoden. Es sind menschliche Methoden, wenn man eine Anstalt eröffnet, in der man Pastoren ausbildet. Das ist nicht der Weg der Schrift.